So, dann habe ich die Aufnahme jetzt gestartet und sage mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gegenwartsgeplapper-Podcast. Heute mit Marco Bülow. Magst du einmal kurz erzählen, wer du bist, was du machst?
Wer ich bin? Ich bin Bundestagsabgeordneter seit mittlerweile 17,5 Jahren. Ich komme aus Dortmund. Eigentlich bin ich Journalist. Und eigentlich bin ich Umweltpolitiker, aber das Thema Demokratie, Transparenz, Lobbyismus ist eigentlich so zu meinem Hauptthema geworden und immer die Variante Umweltpolitik mit Sozialen verbunden. Das sind so meine Schwerpunkte.
Und sind das schon immer Themen gewesen, die dich bewegt haben, oder bist du da jetzt irgendwie durch einen bestimmten Grund drauf gestoßen?
Naja, Umwelt- und Klimapolitik hat mich schon immer bewegt. Ich bin irgendwie noch sehr klein gewesen und zur Schule gegangen, als Tschernobyl in die Luft geflogen ist, das erste Kernkraftwerk. Und da habe ich mich aber schon gefragt, was soll das eigentlich und gibt es keine Alternativen? Und dann bin ich irgendwann auf die Alternativen gestoßen, die Erneuerbaren. Und dann gab es so die erste große Klimadebatte. Und seitdem hat mich zumindest dieses Thema Umwelt interessiert. Aber dann ist es eigentlich immer vielschichtiger geworden. Und dann zu Uni-Zeiten habe ich auch viel politisch da mich schon engagiert. Naja, und dann bin ich eigentlich mehr durch Zufälle und Begebenheiten dann irgendwann Kandidat geworden und dann Abgeordneter geworden. Und dann habe ich aber im Bundestag festgestellt, dass man, egal welche Argumente man hat, egal wie gut und wie wichtig bestimmte Themen sind zu bearbeiten, dass das System, so wie es im Augenblick ist, nicht funktioniert, um die großen Herausforderungen anzugehen. Also die Klimakrise, eine Sozialwende wird es auch nicht geben, weil wir sind hier sehr stark lobbyiert, Parteitaktik herrscht vor und die Regierung gibt die Sachen vor und wir Abgeordneten nicken eigentlich lieber ab.
Und du bist ja jetzt noch ein ganz besonderer Abgeordneter, wenn man das vielleicht so sagen darf. Du bist ja in keiner Partei, richtig?
Genau, ich war lange in der SPD und bin auch für die SPD sozusagen in den Bundestag gekommen und für Dortmund, für den Wahlkreis, den habe ich zweimal direkt gewonnen, aber die SPD hat mich aufgestellt, aber vor mittlerweile ein Vierteljahr bin ich ausgetreten und seitdem, also aus der SPD ausgetreten, bin jetzt fraktionsloser Abgeordneter.
Und was genau war der Grund, warum du gesagt hast, okay, also war es bei dir so, dass du gesagt hast, ich kann mich nicht mehr ganz mit der SPD identifizieren, oder was war deine Motivation zu sagen, okay, ich ziehe da jetzt einen Schlussstrich?
Das wird wahrscheinlich den Podcast sprengen, aber ich habe mich schon länger gerieben, auch vor allen Dingen an der Großen Koalition, die auch nicht ein Notbehelf war, wie viele immer so gesagt haben, sondern man hätte zwischendurch auch mal Rot-Rot-Grün machen können, hat man aber nicht gemacht. Und ich glaube, das hat man auch ganz bewusst nicht gemacht. Ich glaube, dass viele in der SPD eigentlich sehr gut mit der CDU-Position klarkommen und damit auch Positionen, die Basis der SPD noch vertreten, immer kaschieren konnte. Ich will mal ein Beispiel nennen. Die SPD hat vor Urzeiten beschlossen, ein Tempolimit einzuführen. Und es liegt nicht an der Union, dass das Tempolimit nicht eingeführt worden ist, sondern es liegt an der SPD, weil die das eigentlich gar nicht, also die Spitze der SPD und die Fraktion wollte das eigentlich nie und deswegen haben sie es auch nie verhandelt. Und ich glaube halt, dass auch soziale Themen vor allen Dingen sehr unter die Räder gekommen sind bei der SPD. Und dass sie eben dieses neoliberale System akzeptiert haben und dass es nur noch um Reparaturmaßnahmen gibt, aber dass sozusagen die Wirtschaft alles dominiert, dass dieser marktkonforme Staat, so wie Merkel und die marktkonforme Demokratie, so wie Merkel die postuliert, eigentlich auch in der SPD angekommen ist. Also das heißt, die ganze Positionierung der SPD in der Realpolitik, nicht in der Theorie und bei den Programmen, da sieht es immer noch anders aus, aber in der Praxis sich gar nicht mehr so sehr unterscheidet von dem der CDU, und das hat mich letztendlich rausgetrieben. Aber auch der Umgang mit Lobbyisten, der Umgang mit Transparenz, der Umgang überhaupt mit Demokratie ist bei weitem nicht mehr meine Positionierung. Und das hat dann, den Rest hat mir dann aber gegeben, dass wir nochmal in die Große Koalition gegangen sind und dann vor allen Dingen einen Haushalt beschlossen haben, der eine massive Erhöhung des Militär- und Verteidigungsetats bedeutet, obwohl im Koalitionsvertrag stand, der darf nur so erhöht werden, wie auch Entwicklungshilfeleistungen erhöht werden würden. Aber man hat sich davon verabschiedet und wir haben jetzt in zwei Haushaltspositionen über 6 Milliarden mehr, also zusätzlich in Verteidigung gesteckt. Nur mal um Vergleich zu ziehen, bei Klima und Umwelt geben wir 2 Milliarden für den Gesamtetat aus pro Jahr. Und diese unglaubliche Verschiebung konnte ich einfach nicht mehr mittragen.
Ja, es steht auf jeden Fall in keinem gesunden Verhältnis.
Nee, vor allen Dingen, wenn wir sehen, dass die Klimakrise nun wirklich so die größte Herausforderung, wenn nicht die größte Herausforderung überhaupt ist. Und dann geben wir insgesamt 2 Milliarden dafür aus. Und dafür muss man noch wissen, die Hälfte geben wir dafür aus, damit wir diesen blöden Atommüll irgendwo vergraben. Und dann bleibt nicht mehr viel übrig für die wirklichen Projekte. Und bei Verteidigung ist so viel Geld da, das hat nur was mit Lobbyismus zu tun und nicht mit Menschenverstand und nicht mit Realpolitik.
Thema Lobbyismus. Ich muss sagen, ich habe das Wort an sich ziemlich lange während meiner Schulzeit nicht wirklich greifen können, nicht wirklich verstanden. Ich weiß auch, dass ein paar Schüler hier zuhören. Kannst du das vielleicht einmal ganz kurz definieren, dass man eine kompakte Vorstellung davon hat, was genau Lobbyismus ist und vielleicht auch, was die Schwierigkeiten
da sind? Ja, also fangen wir mal bei dieser Normaldefinition an. Also Lobbyismus ist eigentlich erstmal nur das, ist mal irgendwann entstanden, der Begriff, weil Vertreterinnen, Vertreter von Wirtschaft, aber auch von anderen Gruppen in der Lobby auf die Politiker gewartet haben, also die Lobby, die vor dem Parlament in den USA da war und haben auf die gewartet und haben da mit denen gesprochen. Und daraus ist dann das Thema Lobbyismus oder ist dann der Begriff Lobbyismus geworden. Eigentlich ist es nur, dass Unternehmen, aber auch Gewerkschaften, Kirchen, also Interessensvertreterinnen und Vertreter ihre Interessen den Politikern nahebringen. Und das ist erstmal völlig in Ordnung. Das Problem ist nur, es hat sich ein Lobbyismus entwickelt, erstens, der nicht transparent ist und zweitens, der total durch Ungleichheit beherrscht wird. Es gibt auf der einen Seite die einige wenige starke Profitlobbyisten, die unglaublich viel Geld und jetzt schon unglaublich viel Macht besitzen und die sehr stark beeinflussen. Die haben wirklich riesige Büros von vielen Leuten, die für sie arbeiten und die nur dafür da sind, den ganzen Tag irgendwie Politiker zu beeinflussen. Mit lauteren Mitteln, aber auch teilweise mit unlauteren Mitteln. Also ganz viel nenne ich Wohlfühllobbyismus. Und dann gibt es auf der anderen Seite halt NGOs, Initiativen, Verbände, Vereine, meistens eben nicht besonders gut ausgestattet. Da machen dann die Menschen, die dort arbeiten, sie machen das teilweise ehrenamtlich und die müssen dann sozusagen aber auch noch Lobbyismus machen und haben dafür aber eigentlich kaum Mittel. Und da gibt es ein riesiges Ungleichgewicht, weil von den einen werden wir eingeladen, die sitzen hier, die haben Hausausweise, die kommen einfach so im Bundestag und man verbringt viel Zeit mit denen und selbst wenn man nicht bestochen wird und wenn man nicht wechselt nach seiner Karriere und dann noch viel Geld verdient, wenn man 15 Stunden mit denen redet und die sind natürlich sehr gut geschult, dann wird man sehr stark einseitig beeinflusst, weil die anderen schreiben vielleicht eine Pressemitteilung und haben gar keine Möglichkeiten, uns zu beeinflussen und das ist ein großes Problem.
Ja. Wie kommen denn jene Lobbyisten dann an ihre Hausausweise?
Ja, es gibt ein Mittel ist beispielsweise, dass die Fraktionen selber, also die im Bundestag vertretenen Parteien, selber praktisch beantragen können, dass es Hausausweise gibt. Und lange war auch nicht bekannt, wer diese Hausausweise kriegt. Und dann hat Abgeordnetenwatch dankenswerterweise irgendwann geklagt. Fraktionen haben sich trotzdem geweigert, vor allen Dingen die Große Koalition, also CDU und SPD, FDP war zu der Zeit nicht im Bundestag, wollten das weiterhin nicht tun, das zu veröffentlichen. Dann gab es aber ein Gerichtsurteil und seitdem müssen die veröffentlicht werden. Und siehe da, hauptsächlich haben eben diese besagten Profitlobbyisten Hausausweise. Das heißt, die müssen hier gar nicht mehr kontrolliert werden, die können hier überall ein- und ausgehen. Und das ist ziemlich krass, weil der Normalbürger, Normalbürgerin, die kleine Initiative hier eigentlich nicht ein- und ausgehen kann. Und schon das ist ein krasses Missverhältnis. Und überhaupt, dass ein Gericht die Fraktion zwingen muss. Wie heißt, wir haben immer noch kein Lobbyregister, wo sich Lobbyisten eintragen müssen. Also noch nicht mal diese Mindesttransparenz gibt es bei uns.
Aber dafür, dass es dieses Lobbyregister künftig gibt, setzt du dich ja ein.
Ja, schon seit vielen Jahren, und das ist, wie gesagt, nur eine Mindestforderung. Mhm. Man müsste eigentlich viel weiter noch gehen. Normalerweise müsste jedes Gesetz, was beschlossen wird, muss eine Art Pfad besitzen, wo festgelegt worden, wo aufgeschrieben wird, wer welcher Lobbyist, welches Unternehmen da mitgearbeitet hat, mitgeschrieben hat, weil wir erleben immer häufiger, dass Gesetze, die es gibt von der Regierung, eigentlich von Lobbyisten, von Unternehmen geschrieben werden. Manchmal fällt es auf, weil dann selbst die Schreibfehler von den eigentlichen Konzernvorlagen dann sich noch im Gesetzestext wiederfinden. Häufig fällt es natürlich nicht auf, und das geht nicht. Also es müsste eigentlich bei jedem Gesetz vermerkt werden, wer an diesem Gesetz mitgearbeitet hat. Auch das, finde ich, müsste transparent gemacht werden. Und es muss auch eine Begrenzung von Lobbyismus geben. Also beispielsweise eben, was die Zugänge angeht, es muss begrenzt werden, dass zum Beispiel Wechsel zwischen Bundestag und der Wirtschaftsseite, also als Lobbyist, nicht oder zumindest nach einer längeren Karenzzeit erst möglich ist. Und auch was Spenden an Abgeordnete oder an Parteien angeht, müssen sie stark begrenzt sein. Es kann ja nicht sein, wie wir es jetzt auch mitbekommen haben, dass die Banken in Hamburg oder wo auch immer an Abgeordnete oder an Parteien spenden und natürlich sich dann eine Gegenleistung erwarten, beispielsweise eben die, dass sie zum Beispiel bestimmte Steuern vielleicht nicht nachzahlen müssen oder bei Cum-Ex nicht belangt werden oder ansonsten halt zumindest die Aufmerksamkeit der Politiker und der Parteien bekommen. Und deswegen müssen auch da ganz andere Kriterien angelegt werden.
Und hast du dazu nicht noch mit anderen Kollegen so eine Art freiwillige Selbstverpflichtung gestartet? Aber das war nur für Abgeordnete.
Genau, die haben, weil es eben diese Gesetze nicht gibt, die man eigentlich machen müsste, das wäre natürlich das Beste. Es gibt sozusagen Gesetze, die Minister, Staatssekretäre, aber auch Abgeordnete verpflichten, auch zum Beispiel uns verpflichten, selbst zu verpflichten, eben auf Nebentätigkeiten zu verzichten oder eben auch zum Beispiel die Lobbytermine zu veröffentlichen. Solange das das nicht gibt, haben wir dann einen Kodex gemacht. Das habe ich damals noch mit dem Gerd Schick, das war der finanzpolitische Sprecher der Grünen, der ist jetzt mittlerweile aber aus dem Bundestag raus und hat eine eigene NGO gegründet zum Finanzüberwachung. Auch ganz spannend. Wir haben einen Kodex gestaltet, wo wir eine Selbstverpflichtung dann uns auferlegt haben, gesagt haben, solange es keine Gesetze gibt, versuchen wir aber mit gutem Beispiel voranzugehen. Leider haben diesen Kodex nur gut 40 Abgeordnete unterstützt, was heißt nicht mal 10% des Bundestages. Also genau. Es müsste deutlich mehr mal werden.
Wie viele Abgeordnete gibt es im Bundestag?
Über 700 mittlerweile. Als wir es gemacht haben, waren es gut 600. Es gibt gut 700 und es sind nur Grüne, Linke, Sozialdemokraten und ich jetzt als Fraktionsloser dort vertreten. Die anderen Parteien verweigern sich dem komplett, aber auch aus den drei Parteien sind es ja nicht die meisten.
Mhm. Ja, ist irgendwie schon schwierig, wenn man denkt, hier läuft alles so super transparent. Ich meine, die Kuppel von Norman Foster gibt es ja auch extra undurchsichtig. Wobei der Tage ist sie ja gesperrt wegen des Coronavirus. Genau, aber auf jeden Fall hätte man sonst gedacht, okay, irgendwie ist schon alles super transparent. Es gibt ja auch immer Fernsehübertragungen von allem Möglichen. Aber wenn du das jetzt so erzählst, dann sollte man echt mal so hinterfragen, okay, welche Stellschrauben kann man da noch drehen?
Ja, ist ein gutes Beispiel mit der Kuppel, genau, die ja genau diese Transparenz auch eigentlich verdeutlichen soll. Ja. Dabei ist es eigentlich genau das Gegenteil. Also ich spreche immer von einer milchigen Käseglocke, unter der wir hier eigentlich arbeiten. Und wenn überhaupt, dann ist es so ein bisschen wie der Eisberg, ne? Also sichtbar ist so eine kleine Spitze, die aus dem Wasser lugt. Ja. Und das, was man nicht sieht, ist eigentlich der große Brocken unter Wasser.
Das ist vielleicht auch die schönere Metapher.
Ja, genau. Vielleicht hätte man dann so einen Eisblock oben auf die Spitze setzen sollen. Ja. In der Tat ist es eigentlich, das, was man sieht, ist leider nur die Show. Also es ist eigentlich noch schlimmer. Man sieht nicht nur einen Teil, sondern das ist eigentlich so der Show-Charakter. Das, was im Parlament passiert, das ist Show. Das wissen alle vorher schon. Die Reden sind vorher geklärt. Das, was wirklich spannend ist, das ist alles nicht transparent. Ausschusssitzungen sind nicht öffentlich. Und erst recht die Hinterzimmergespräche und da, wo die Gesetze verabschiedet werden oder beraten werden, in der Vorplanung, das passiert in Hinterzimmern oder wo die nächsten Vorsitzenden ausgekaspert werden und so. Das findet fast alles in Hinterzimmern statt und das ist alles nicht öffentlich. Ich glaube schon, dass Politik auch Räume braucht zum Diskutieren, wo nicht gleich immer alles in den Medien und in der Öffentlichkeit ist. Aber der Bundestag müsste eigentlich der transparenteste Ort sein, den es in Deutschland gibt, weil es ist, vergessen hier immer, glaube ich, so einige, dass wir von der Bevölkerung bezahlt werden dafür, dass wir hier unsere Arbeit machen und der Bevölkerung verpflichtet sind und nicht unserem Fraktionsvorsitzenden, nicht einer Partei und schon erst recht nicht einer Regierung verpflichtet sind. Wir sind sogar eigentlich diejenigen, die die Regierung kontrollieren müsste. Davon ist aber nichts zu merken.
Ja, ihr seid ja die gewählten Volksvertreter.
Ja, aber das ist genau das, was die, glaube ich, die meisten nicht mehr wahrnehmen. Das macht die Opposition noch, aber auch ritualisiert. Die Regierung nickt fast immer alles ab, was von der also die Regierungsfraktionen, die eine Mehrheit im Bundestag bilden. Deswegen ist das eigentlich ritualisiert. Die haben eine Mehrheit im Bundestag und die nicken alles ab, was von der Regierung kommt. Die Opposition ist meistens dagegen. Wenn sie eigene Vorschläge macht, werden die von der Regierungsfraktion immer abgelehnt. Ich habe noch nie erlebt, dass die Opposition einen Vorschlag gemacht hat und die Regierung es angenommen hat. Und das geht eben nicht. Normalerweise müsste hier der Austausch, auch der Streit und die Auseinandersetzung stattfinden und da muss man eine Mehrheit finden, egal was die Regierung macht. Und die Regierung muss ausführen. Ja. Aber genau hier ist es andersrum. Es gibt auch keine Gesetze mehr, die aus dem Parlament kommen. Oder wenn es dann mal Gruppenanträge gibt oder versucht werden, ich nenne mal ein Beispiel, es gab Frauen aus allen Fraktionen, außer der AfD, haben versucht, einen gemeinsamen Antrag auf dem Weg zu einem Gruppenantrag, den man eigentlich im Bundestag bringen könnte, und was viel häufiger meines Erachtens passieren müsste, einen Gruppenantrag zu bringen, dass der Anteil der Frauen im Bundestag wieder höher wird. Mhm. Der ist ja gerade durch FDP und AfD, die neu ins Parlament gekommen sind, drastisch wieder nach unten gegangen. Also wir sind wieder auf dem Stand wie vor 30 Jahren oder 25 Jahren. Und um den wieder hochzubringen, haben sich die Frauen zusammengesetzt und ein Jahr versucht, so einen Antrag einzubringen. Alles super, aber dann hat die CDU ihre Leute zurückgeholt, dann sind die von der FDP ausgestiegen und dann sind die von der SPD ausgestiegen und wieder gab es dazu für keinen Raum. Und das müsste viel häufiger passieren.
Dass auch ja, Parlamentarier selbst dann was
aktiv werden und auch über Fraktionsgrenzen hinaus. Ja. Und es ist ja nur ganz selten bei hochethischen Fragen, dass mal dieser Fraktionszwang außer Kraft gesetzt wird. Mhm. Das müsste viel häufiger passieren. Und übrigens ist es eigentlich stets im Grundgesetz. Im Grundgesetz steht, du darfst nur deinem Gewissen verpflichtet sein und nicht einer Partei, nicht einer Fraktion. Mhm. Und hier ist es genau umgekehrt. Und eigentlich brechen die meisten Abgeordneten fast täglich sozusagen das Grundgesetz, wenn man es ernst nimmt.
Mhm. Ich habe tatsächlich genau wegen dieser Frage meine Klausur verkackt. Und zwar muss man schreiben, so ja, wie ist es denn, wie ist die Lage vom Politiker, ist er seinem Gewissen verpflichtet, ist er dem Fraktionszwang verpflichtet. Und ich habe dann versucht, das Ganze so zu lösen, wie es im Optimalfall wäre. Und dann habe ich da halt ganz, ganz wenig Punkte drauf bekommen, dementsprechend eine schlechte Note. Aber da dachte ich mir auch so, ja, dann seht doch zu, dass ihr euch nur eurem Gewissen verpflichtet und das aber vielleicht an die Partei bzw. ja Fraktionslinie dem angepasst wird, wie die individuellen Meinungen von den Abgeordneten sind. Wäre das so rum nicht sinnvoll?
Ja, auf jeden Fall. Zumindest sollte man versuchen, irgendwie einen Zwischenweg zu finden. Mhm. Also natürlich, wenn man als Partei antritt und als Fraktion in den Bundestag kommt, muss es eine gewisse Solidarität geben. Das heißt aber auch, dass es eben die Freiheit geben muss, dass Abgeordnete mal was anders beschließen, auch wenn sie Regierungsfraktion sind als die Regierung. Dass Abgeordnete mal ein Gesetz machen, dass sie fraktionsübergreifend an einem Gesetz arbeitet. Ich meine, das ist doch das Schöne an Demokratie eigentlich, dass man mal nicht die Partei als erstes im Blick hat, nicht eine Taktik im Blick hat, sondern sagt, wir wollen jetzt sozusagen gemeinsam was auf den Weg bringen und dann machen wir das mit den Abgeordneten auch aus anderen Fraktionen. Aber genau das wird überhaupt nicht gern gesehen von den Fraktionsspitzen und deswegen ist so eine Art Fraktionszwang, das wird keiner zugeben, aber es gibt einen Fraktionszwang. Und der wird ganz, ganz selten nur aufgehoben und meines Erachtens müsste häufiger aufgehoben werden. Dass man grundsätzlich natürlich guckt, dass man in der Fraktion versucht, eine Linie zu finden, solidarisch, aber das heißt eben von der Abgeordneten aus und nicht nur von der Spitze, ist klar. Aber das muss eben auch gewährleistet sein, aber gerade auch bei Bundeswehreinsätzen und bei vielen Fragen müsste eigentlich der Fraktionszwang aufgehoben werden. Das wäre der bessere Weg. Und ich glaube, man hätte viel bessere Debatten und die Entfernung der Bevölkerung zu den Politikern, die sagen, die machen ja eh alle das Gleiche und die uns auch nicht mehr glauben, was wir sagen, die würde deutlich verkürzt werden, weil man einfach eine größere Ehrlichkeit wieder in den Debatten wahrnehmen würde.
Ja, das glaube ich. Nein, was würdest du denn sonst noch loswerden wollen, jetzt erstmal das vorgeschoben, Entschuldigung.
Ja, vielleicht nochmal zu diesem Thema. Also ich glaube, dass wir eine ganz andere Regeln brauchen. Wir brauchen viel lebhaftere Debatten. Wir müssen den Fraktionszwang aufheben. Der müsste praktisch verboten werden. Ich glaube auch, dass man viel stärker darüber nachdenken muss, dass es keine Mehrheitskoalition mehr gibt, sondern vielleicht eher auch Minderheitenregierung, weil dann das Parlament auch aufgewertet wird und die Regierung sich Mehrheiten suchen muss. Und es gibt eben kein Chaos, wie viele behaupten. Ich glaube eher, dass die Große Koalition viel Chaos angerichtet hat. Aber wenn man sich Portugal und andere Länder anguckt, da gibt es Minderheitenregierungen und die müssen sich dann die Mehrheiten halt suchen. Und die funktionieren sehr gut, weil man nämlich versucht, viel mehr die Parteien und Fraktionen, die verschiedenen einzubinden und die Abgeordneten. Ich glaube aber grundsätzlich, dass die Demokratie ergänzt werden muss, weil ich glaube, sie wird ausgehöhlt, auch gerade durch Lobbyismus, durch einseitige Konzerninteressen. Und eben diese Parteientaktik, die vorherrscht. Ich glaube halt, dass wir neben den Wahlen, das ist ja das Einzige, wo die Bevölkerung überhaupt noch gefragt wird, auch andere Möglichkeiten haben müssen. Direkte Demokratie wäre ein Stichwort. Was mir aber zum Beispiel sehr wichtig wäre, zum Beispiel wären Bürgerinnenversammlungen oder Bürgerinnenräte. Das heißt, durch Losverfahren Räte einberufen werden oder Versammlungen einberufen werden, wo Menschen aus unterschiedlichen Schichten, unterschiedlichen Berufsgruppen, beide Geschlechter, unterschiedlichen Altersgruppen, relativ so wie die Bevölkerung zusammengesetzt ist, zusammenkommen und dann über Sachfragen beraten. Und da gibt es Tests zu, die sehr gut verlaufen. Und das fände ich sehr spannend, weil die werden nicht lobbyiert. Und dann kommen sozusagen wirklich mal ein Querschnitt der Bevölkerung zusammen, um über Sachen mitzuentscheiden. Das muss das Parlament nicht aushebeln, aber dort können Empfehlungen und auch Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht mal sehr wichtig sind. Weil das muss man noch wissen, im Parlament beispielsweise gibt es 84% Akademiker. In der Bevölkerung ungefähr 17%. Das heißt, die Belange von denen, die keine starke Lobby haben, die keinen Konzern im Rücken haben, sondern der einfachen Menschen, die vielleicht auch nicht so einen dicken Geldbeutel haben, die werden im Bundestag überhaupt nicht mehr vertreten. Und das könnte einiges zurechtrücken und dazu klare Regeln bei Lobbyismus, viel mehr Transparenz. Ich glaube, dann hätten wir wieder eine Demokratie, die wirklich den Menschen ein bisschen gerechter werden. Und vor allen Dingen würden wir das Einfallstor schließen, dass vor allen Dingen rechte Parteien in Europa ganz stark nutzen, die Menschen, die alle frustriert sind, auf ihre Seite zu ziehen.
Und genau, zum Thema direkte Demokratie mit den BürgerInnenräten. Du hast von Tests gesprochen, die erfolgreich waren. Wo haben die stattgefunden? Gab es da schon welche in Deutschland auch?
Ja, in Deutschland gibt es auch eine Versammlung in Frankfurt, die stattgefunden hat, die ganz gut verlaufen ist. Aber in anderen Ländern ist es auch wirklich schon dazu gekommen, dass auch Entscheidungen getroffen worden sind. Also in Irland beispielsweise hat man so eine Bürgerinnenversammlung einberufen. Die nennt man übrigens überall anders. Aber in Irland in Frankreich findet sowas gerade statt. Und in Irland hat es dazu geführt, dass man eben beim Abtreibungsparagrafen, der strengste mit war in Irland, den es gab, europaweit dann zu einer anderen Entscheidung gekommen ist, die dann auch alle Parteien oder fast, glaube ich, alle am Ende mitgetragen haben im irischen Parlament. Natürlich muss das dann hinterher wieder ins Parlament. Aber es hat dazu eine andere Entscheidung gefunden. Und das Interessante ist, obwohl Menschen aus unterschiedlichen Bezügen zusammengekommen sind, konnten sie sich am Ende mehrheitlich einigen.
Ja, aber das würde dann tatsächlich per Losverfahren.
Das Wichtige ist, dass es per Losverfahren gibt. Ich bin deswegen dafür, dass man auch natürlich Expertinnenrunden macht oder Zukunftsforen, wo man Initiativen, Vereine, Verbände zusammenholt, die sozusagen anhört, aber die Entscheidungsträger müssten per Losverfahren, weil man so den Querschnitt garantiert. Ansonsten kommen ja doch immer nur die Leute, die eigentlich immer zumindest gut ausgebildet sind, die sich wehren können und praktisch auch meistens genug Geld besitzen und Einfluss besitzen, auch so schon ihre Belange durch, zumindest sie öffentlich zu machen. Und beim Losverfahren kommen eben auch Menschen damit rein, die das eben nicht können.
Aber jetzt ganz blöd gefragt, was ist denn, wenn diese Leute jetzt gar keine Lust auf Politik haben und vielleicht auch, klingt jetzt blöd, aber jetzt halt wirklich recht ungebildet sind. Was wäre, wenn jetzt, keine Ahnung, so 70% von diesen ausgelosten Leuten von dieser Schicht wären? Was würde man dann machen? Würde dann nicht quasi das ganze Verfahren gestoppt werden und ins Stocken geraten, wenn die Leute eben keine Lust haben, quasi?
Also man kann niemanden zwingen, obwohl das ja bei Schöffen so ist, dass man das machen muss an Gericht. Also muss man das annehmen. Das ist erstmal so bei dem Verfahren nicht vorgesehen. Aber man muss natürlich dann genug einladen, wo dann doch Leute das dann für sich in Anspruch nehmen. Man muss es natürlich denen bezahlen, das ist klar. Ne? Also diesen Ausfall, der muss bezahlt werden. Wenn jemand berufstätig ist oder alleinerziehend ist oder so, ist das natürlich nicht immer so ganz einfach. Das heißt, es muss wirklich gewährleistet sein. Und gerade, ich finde, alle Bildungsschichten müssten eben angesprochen werden. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute dann doch sich mit Politik beschäftigen, die das vorher nicht gemacht haben. Also nur mal zum Beispiel an diesem Frankfurter Modell, was bundesweit durchgeführt wurde, aber es hat halt in Frankfurt stattgefunden, haben auch zwei Dortmunderinnen teilgenommen, die vorher mit Politik nichts zu tun hatten und die jetzt aber überall sozusagen nicht nur eingeladen werden, sondern wirklich auch sich bemühen, dass dieses Modell auch auf verschiedene Ebenen übertragen werden, weil sie sagen, seitdem beschäftigen sie sich mit Politik und seitdem finden sie es spannend, sich irgendwie einzumischen und weil sie das erste Mal das Gefühl haben, dass ihre Meinung was wert war. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es gibt eine Resonanz und Politik lebt von Resonanz. Und die Menschen in diesem Land haben nicht mehr das Gefühl, dass ihre Meinung, dass ihre Stimme was wert ist. Mhm. Und sie glauben, egal wen sie wählen, und das Einzige, was sie ja machen können, ist wählen, die machen sowieso alle das Gleiche und sie sind am Ende die Dummen. Und das ist genau das, die Ohnmacht, die sie haben. Und da ist leider was dran. Und auch in Parteien sich zu engagieren, scheint vielen keine Lösung mehr zu sein, weil bis man da irgendwann mal eine Möglichkeit hat, dauert es ewig. Und zweitens ist es auch eigentlich egal, welche Partei das Beschlüsse sind, weil die Regierung macht hinterher was anders, als die Partei irgendwo beschlossen hat. Und deswegen, glaube ich, sind solche Resonanzmöglichkeiten wie eine Bürgerinnenversammlung unglaublich wichtig.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einer sinnvollen Idee, nach einem guten Vorschlag. Und ich meine, ja, wenn es funktioniert, dann wäre es aber, wie du schon gesagt hast, tatsächlich ergänzend hier quasi zum Parlament. Und es wäre dann ja quasi so, dass man Leute aus der Zivilbevölkerung dafür bezahlen würde, dass sie Politik machen, so wie sie es möchten, oder?
Genau, es ist ja nur eine zeitliche Sache, ne? Und es ist jetzt kein Nebenparlament, sondern es ist für bestimmte Sachfragen. Vor allen Dingen so für strittige Sachen. Für strittige Sachfragen.
Hast du ein Beispiel?
Ja, nehmen wir jetzt mal den Klimawandel. Ne? Dass man sagt, okay, es gibt eine hohe Unzufriedenheit, dass der Bundestag und die Regierung zu wenig Macht, was den Klimawandel angeht. So, und dann könnte man so eine Bürgerinnenversammlung einberufen, genau zu der Frage. Und dann können die sich Experten holen, die sie beraten, die Sachen vorstellen. Sie können natürlich auch wirtschaftliche Belange sich anhören, soziale Belange sich anhören, was auch immer. Sie können sich die ganze Palette anhören. Sie haben mehrere Beratungstage. Das erste ist, sie informieren sich. Das zweite ist, sie beraten. Und das dritte ist, sie entscheiden dann. Und diese Entscheidung geht dann ins Parlament, wenn sie sozusagen mehrheitlich sich für eine bestimmte Sache entschieden haben. Und dieses muss berücksichtigt werden an dem Parlament und muss auch behandelt und beraten werden. Und das ist sozusagen keine Abschaffung des Parlaments, aber das ist eine Ergänzung. Und es schafft auch eine Öffentlichkeit für eine Debatte. Und das Schöne ist auch da wieder, weil deswegen ist es so ein Riesenquatsch, was der Kollege Lindner gesagt hat, dass man alles mal den Profis überlassen. Hier sind eigentlich auch Amateure. Die meisten haben ja nicht Politik studiert oder kommen ja auch aus verschiedenen Berufen, leider viel zu wenige Berufe. Nee, das Wichtige, Demokratie ist eine Geschichte von Amateuren eigentlich. Sollte sie auch sein. Und deswegen ist es so, dass natürlich viele mehr Menschen sich identifizieren dann mit so einer Bürgerinnenversammlung, als sie das noch mit Parteien und Politikern, Profipolitikern tun. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, dass da falsche Entscheidungen getroffen werden können. Ja, natürlich, aber es werden auch jetzt viele falsche Entscheidungen getroffen. Und von daher würde es sozusagen nur die Demokratie wieder stärken und die Menschen wieder stärker ranbringen. Und das brauchen wir. Früher haben die Parteien vielleicht noch die Menschen einigermaßen vertreten, weil die Parteien verwurzelt waren. Wir haben aber 60% der Mitglieder und Mitgliederinnen in den Parteien verloren in den letzten 20, 30 Jahren. Und alle Parteien sind deutlich überaltert. Gerade jüngere Menschen gehen nicht mehr in die Parteien. Und trotzdem sozusagen müssen sie berücksichtigt werden, weil sie müssen ja noch mit den Entscheidungen am längsten leben in diesem Land.
Man kann dann ja quasi sagen, ich meine, selbst wenn dann falsche Entscheidungen getroffen werden, schlimmer als jetzt kann es nicht werden. Kann man das vielleicht so sogar formulieren?
Ja, nur Demokratie, oder ich würde es eher so formulieren, Demokratie ist natürlich fehlbar. Mhm. Aber es ist immer noch besser, man berät mit vielen Leuten darüber, als man überlässt die Entscheidung einem Diktator, einer Monarchie oder ich würde ja fast sagen, wir leben halt nicht in einem neoliberalen Zeitalter, sondern fast in einem neofeudalen Zeitalter, wo einige wenige die Entscheidungen treffen und Parlamente machen eigentlich mit. So wie jetzt das System ist, bräuchten wir eigentlich nur einen Fraktionsvorsitzenden vor jeder Partei als Politiker und den Rest können wir Beamte reinsetzen, weil das sowieso immer nach dem gleichen Ritual stattfindet. Und das würde ein belebendes Element sein und trotzdem passieren da Fehler, klar. Ne? Und häufig ist es ja auch Ansichtssache, ob es jetzt ein Fehler war oder eine richtige Entscheidung ist.
Ja, also das wäre ein guter Ansatz, um das ganze Festgefahrene quasi zu lösen. Dann die Frage, wie und wo würde das stattfinden? Jetzt angenommen, man würde beschließen, okay, wir führen Bürgerinnen Räte ein. Mhm. Wo würde das stattfinden? Mit wie vielen Leuten? So wie viel Prozent? Keine Ahnung. Also wären das irgendwelche Runden in jeder Stadt, in jedem Landkreis? Gibt es da schon Modelle, Gedankenspiele?
Ja, es gibt unterschiedliche Modelle und unterschiedliche Organisationen, die das fordern. Also mehr Demokratie ist zum Beispiel ganz weit vorne. Die haben auch so dieses mit angeregt und auch mit durchgeführt, dieses Pilotprojekt. Es gibt andere Gruppen wie Extinction Rebellion, die das als eine der Hauptforderungen haben und viele andere, die sich in diesem Bereich beteiligen. Ich finde, die muss man alle zusammenholen und daran muss man ein Modell daraus entwickeln. Gerne auch mit den Politikerinnen und Politikern zusammen. Und ich finde es natürlich erstmal gut, dass auf jeden Fall in den Kommunen einzusetzen. Dort ist es am einfachsten. Mhm. Und das ist dann sozusagen ein Spiegelbild zu dem, was im Rat ist. Und dann müsste der Rat dann praktisch am Ende dann darüber entscheiden. Die Kommunen können das auch am besten organisieren. Aber ich bin auch dafür, dass man dann ähnliche Modelle dann auf den Landtag oder die Landtage anwendet und dann auch auf den Bundestag, also auf Bundesebene. Und die Größe müsste man gucken. In der Kommune reichen sicherlich irgendwie 50 bis 100 Leute da zusammenzurufen. Auf Landes- und Bundesebene müssen es natürlich schon einige mehr sein. Und da ist auch ein bisschen mehr Organisation dahinter, weil natürlich dann auch aus dem ganzen Land Leute zusammen. Da darf man nämlich nicht nur berücksichtigen, unterschiedliche Altersstruktur und Berufs- und Bildungsstruktur, sondern dann muss man natürlich auch berücksichtigen, dass sie aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Aber in der Kommune natürlich auch. Ne? Es gibt ja in der Kommune eher Brennpunktstadtteile und dann vielleicht eher gut begütete Stadtteile. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man aus beiden Bereichen welche hat. Auch da erleben wir, und wenn wir uns die Kommunen angucken, es gibt Kommunen, da gibt es Wahlbezirke, da wählen noch 70-80%, und dann gibt es Wahlbezirke, da wählen nur noch 10-20-30%. Und das ist auch nicht besonders gut für die Demokratie, und das sind meistens die Bezirke, wo es den Menschen eigentlich nicht so gut geht, die eigentlich viel mehr sich beteiligen müssten.
Mhm. Ja, weil Demokratie lebt ja von Partizipation. Ohne Partizipation gibt es ja keine Demokratie letzten Endes.
Aber genau die geht zurück. Und das ist ein großes Problem. Die ist wieder ein bisschen angestiegen. Aber der Grund, das muss man einfach ehrlicherweise sagen, ist die AfD. Mhm. Weil manche sagen, okay, jetzt habe ich so meinen Frust gefunden und da entlade ich den und wähle die AfD. Und dann gibt es natürlich eine Gegenbewegung, die sagt, nee, bevor die AfD da stark wird, dann wählen wir doch lieber wieder einen der Parteien, wo man die eigentlich nicht mehr gewählt hat. Mhm. Aber trotzdem ist es ja meistens so, dass 40%, manchmal 50% in Kommunalwahlen, teilweise 60-70% nicht wählen gehen. Und das ist ein großer Skandal und über den wird meistens nicht geredet. Deswegen habe ich zum Beispiel schon mal vorgeschlagen, dass man den Bundestag, den Landtag oder den Rat dann auch nur besetzt mit dem Anteil der auch gewählt hat. Also wenn 60% gewählt haben, dann muss man 40% freihalten. Man könnte auch diese 40% dann überlegen, ob man die per Losverfahren Bürgerinnen und Bürger zuordnet. Ich glaube, dann würden die Parteien sich viel mehr anstrengen, eine hohe Wahlbeteiligung zu haben. Und jetzt ist es ihnen egal.
Ja, und vielleicht würden die Parteien dann auch wieder mehr Mitglieder generieren können, wenn sie neue, frische Ansätze haben und sich mehr rein...
Auch das.
Ja. Wahrscheinlich. Genau, was ich vorhin, es ist mir nicht eingefallen, das fragen wollte, ist, jetzt bist du fraktionslos. Ist es dann leichter, mit anderen Fraktionen quasi zu reden über bestimmte Themen? Wird der Austausch vereinfacht? Wird es leichter oder ist es schwieriger?
Ja, vielleicht beides. Sagen wir mal, natürlich ist es zu meiner ehemaligen Fraktion am Anfang vor allen Dingen schwieriger gewesen, als es vorher war. Obwohl ich mittlerweile glaube, dass auch das sich wieder entspannt. Also ich bin da schon auch immer wieder im Austausch zu Einzelnen, von auch meiner alten Fraktion. Zu den anderen ist es natürlich einfacher geworden, weil ich da ja eher als neutral in Anführungs... Ich bin nicht neutral, ich habe meine politische Meinung und die kennt ja auch, also zumindest die mich kennen, die kennen die auch. Aber es ist natürlich einfacher, bestimmte Sachen zu organisieren, weil jetzt sozusagen, aber viel mehr noch nach außen hin als nach innen, aber weil einfach viele nicht befürchten, dass ich sie vor dem Parteikarren spanne. Wenn ich versucht habe, als SPDler Sachen zu organisieren, zum Beispiel mit der Klimabewegung, dann war da eine hohe Distanz erstmal da, weil sie Angst hatten, oh, wir wollen aber nicht instrumentalisiert werden von der SPD. Okay. Und das ist jetzt weg. Und deswegen mache ich zum Beispiel diese Reclaim the House-Veranstaltung, zum Teil mit der Klimabewegung und Umweltbewegung. Und da kommen eigentlich immer alle Gruppen. Und sowas hatte ich vorher, war eigentlich vorher teilweise nicht möglich. Bei den Parteien ist es immer so eine Sache, wäre ich jetzt noch in der SPD, würde ich niemals von anderen Fraktionen Leute dahin holen können. Dadurch, dass ich das jetzt nicht bin, kommen schon welche, aber es ist trotzdem manchmal schwierig, weil viele doch in ihrer Parteikäseglocke hängen und sich auch außerhalb dann eher nicht so betätigen.
Okay, ja. Was sind denn so die größten Unterschiede von fraktionslos zu in einer Fraktion sein? Also, jetzt klar, Austausch ist ein Punkt, aber ist ja nicht der einzige. Was sind so die markantesten Unterschiede zu vorher?
Ja, also einmal ist man wirklich, wirklich dann unabhängig. Das heißt, mein Team und ich sind so ein bisschen was wie eine kleine NGO, wenn man so will. Wir sitzen hier und machen unsere eigene Fraktionssitzung, weil wir dann selber bestimmen, was wir denn machen, was ich mache, wo ich mich einsetze, mit wem ich rede. Das heißt, man ist sehr unabhängig.
Wie viele Leute seid ihr?
Ja, insgesamt habe ich 8, 9 Leute, es sind aber auch dann studentische Hilfskräfte dabei, feste Mitarbeiter, halbe Stelle, volle Stelle, ist im Prinzip alles dabei. Es sind aber auch noch Leute im Team, würde ich so sagen, die nicht für mich arbeiten, aber Lust haben, mit mir Politik zu machen. Das heißt, das sind nochmal deutlich mehr und mit denen tausche ich mich natürlich relativ viel aus. Dann bin ich sozusagen, ja, habe ich noch so einen Verein im Rücken, die Plattform Pro, wo auch nochmal Leute sind, mit denen ich mich austausche, wo wir auch Sachen organisieren. Und das geht natürlich viel freier, als es mit einer Partei möglich ist. Und es fällt die ganze Parteitaktik weg. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, wenn man im Bundestag ist für eine Fraktion, dann gibt es ganz viel Parteisachen. Manche sind richtig und gut, weil man sozusagen dann zum Beispiel seine Basis darüber informiert, was ist und mit denen diskutiert. Das habe ich immer gerne gemacht. Aber es gibt ganz viele Treffen, wo man eigentlich nur hingeht, weil man wiedergewählt werden will.
Ach so, ja.
Oder weil man Karriere machen will. Und wo es einfach nur darum geht, dass man dabei sein will oder dass man gesehen werden muss. Und man hat gar keinen politischen Mehrwert, keinen inhaltlichen Mehrwert. Das fällt alles weg. Auch Lobbytermine. Früher ist einem so ein bisschen schon vorgeschrieben, was man denn auch machen muss an Lobbyterminen. Fällt aber heute alles weg, kann ich selber bestimmen. Deswegen habe ich zum Beispiel gesagt, dass ich eigentlich gar keine Profitlobby-Termine mache mit Profitlobbyisten, sondern eigentlich nur noch mit Initiativen, Verbänden und so treffe.
Ich wollte gerade sagen, aber du hast wahrscheinlich trotzdem einen Austausch mit irgendeiner Form von Lobbyisten, die dann aber eben deine Interessen mehr...
Aber die suche ich mir aus, ne? Oder auch im Wahlkreis. Ich mache eine Sozialtour und ich gehe genau zu denen hin, die mich nicht einladen.
Ah.
Und das ist, also ich drehe den Spieß um, weil wir eingeladen werden wir noch und nöcher. Das sind aber meistens nette Essen, Treffen, entweder mit denen man sowieso schon gut kann oder sozusagen die irgendein Profitinteresse an einem haben oder einfach nur sich dann schmücken mit den Politikern oder das wichtig finden für ihren Rechenschaftsbericht. Und ich gehe eher dahin, die mich nicht einladen. Das ist nicht immer bequem, aber das sind häufig die, die eigentlich mehr viel mehr Unterstützung bräuchten. Und das habe ich schon auch gemacht, als ich noch in der SPD-Fraktion war, aber das kann ich heute freier entscheiden. Man hat also mehr Freiheiten, man hat auch mehr Freiraum an Zeit. Interessanterweise habe ich mehr Anfragen als vorher. Also ich kriege mehr Zuschriften, mehr Anfragen, als ich die vorher hatte. Ich werde auch immer noch von SPD-Gliederungen eingeladen. Das ist auch in Ordnung so. Und bei der Basis bin ich auch verpflichtet weiterhin. Aber das ist sehr unterschiedlich. Interessant vielleicht noch, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, weil ich immer gefragt wird, was für einen Einfluss habe ich denn überhaupt noch?
Das wäre auch noch eine Frage, die ich stellen wollte, genau.
Dann passt es ja. Weil viele glauben so, jetzt ist eigentlich so die Zeit ja abgelaufen. Aber das, wenn man es im Vergleich nimmt, ist es gar nicht so. Ich kann ja immer noch eine Menge machen. Ich kann Anfragen stellen an die Bundesregierung. Jetzt zum Beispiel habe ich eine Anfrage gestellt, die ist bei Twitter, gab es eine Diskussion darüber, weil ein Klimaforscher gesehen hat, dass das Wirtschaftsministerium auf seiner Seite Dinge veröffentlicht, die Klimaleugner in die Welt setzen und für die mehr oder weniger Werbung machen auf ihrer Seite. Und jetzt habe ich eine offizielle Anfrage an das Wirtschaftsministerium gestellt, die müssen sie beantworten. Das sind so, man hat bestimmte Rechte als Abgeordneter und bestimmte Möglichkeiten auch. Und natürlich hat man eine gewisse Möglichkeit, auch Öffentlichkeit zu schaffen. Vielleicht mehr als ein Normalbürger auf jeden Fall. So, und die nutze ich. Und damit gibt es natürlich Möglichkeiten, die ich habe, die als Abgeordneter von der Fraktion schwierig ist. Das müsste ich dann sozusagen alles absprechen. Und wenn man jetzt den Vergleich nimmt mit Opposition, es gibt ja eigentlich sonst nur Oppositionsabgeordneter oder Fraktionsabgeordneter. Und da glaube ich sogar, dass ich vielleicht sogar mehr Einfluss habe, weil ein Abgeordneter der Regierung, der muss alles durchwinken durchs Parlament und immer schön reden, was die Regierung vorgibt. Da gibt es ja nur ganz wenige Abgeordnete, die vielleicht dann auch mal einen Einfluss haben auf ein Gesetz. Eigentlich hast du das nicht. So, dann winkst du es ab und bist du Oppositionspolitiker. Dann kannst du machen, was du willst. Die tollsten Einfälle haben, die Mehrheit im Parlament, die Regierungsmehrheit, wird es ablehnen. Das heißt, du kannst auch nur da Öffentlichkeit schaffen. Mehr kannst du eigentlich nicht. Und sagen, das, was die Regierung macht, ist aber nicht in Ordnung oder ich habe einen besseren Vorschlag oder sonst was. Naja, und die Möglichkeiten habe ich auch. Ne? Das heißt, ich habe nicht weniger als andere Abgeordnete. Und das ist eigentlich das Spannende. Hätte ich vorher auch nicht so gedacht.
Und wie schnell werden diese Anfragen von dir dann beantwortet? Und unterscheidet sich das von Anfragen von irgendwelchen Fraktionen?
Ich hoffe nicht, aber das kommt immer drauf an. Ich habe im Sommer ein Verfahren gehabt mit dem Umweltministerium, da hat man sehr verschleppt. Und natürlich gibt es Ministerien, die dann sehr unzureichend antworten oder ausweichend antworten. Damit muss man natürlich leben, aber dann kann man nochmal nachhaken. Und man kann auch in die Fragestunde ins Parlament gehen, dann ist meistens ein Staatssekretär und dann muss der dann direkt antworten. Und ich habe auch schon Antworten gekriegt, die einfach nicht stimmen, wo man widerlegen konnte, dass es nicht stimmt. Ich hatte ja gefragt, das Umweltministerium, wie häufig sie involviert gewesen sind in Fragen bezüglich des Klimaschutzpaketes. Und da haben sie sehr ausweichend geantwortet und eigentlich, naja, dass sie sich nicht groß mit Vertretern getroffen haben. Und dann stellte man aber fest, dass es diese Treffen eben doch gegeben hat. Also das ist, eigentlich müssen sie wahrheitsgemäß antworten. Wie gesagt, manchmal bedienen sie dann aber Grauzonen und da muss man das aber versuchen, eben öffentlich zu machen. Aber trotzdem gibt es eben Möglichkeiten.
Okay. Dann wollte ich noch wissen, die angesprochene Profitlobby ist ja dann in den meisten Fällen die Wirtschaft, richtig?
Ja, also die Wirtschaft ist der Ausgangspunkt, aber eben nicht die Wirtschaft, weil ich nehme mal so ein Beispiel. Ich habe ein kleines mittelständisches Unternehmen in Dortmund, so wie wahrscheinlich jeder in seinem Wahlkreis, und bin da im regen Austausch mal gewesen, auch mit dem Chef von diesem Unternehmen, und der sagt, er gehört jetzt keinem Unternehmensverband an und er hat eigentlich keine Chance, ganz praktisch Lobby zu machen. Seine Mitarbeiter, die braucht er alle für seine Arbeit und er hat jetzt niemanden, den er abstellen kann, um Lobbyismus zu betreiben. Das Einzige, was er machen kann, ist mit mir ein Gespräch führen, mit seinem Abgeordneten. Das heißt, sein Einfluss als Lobbyist, obwohl er ja auch Profitlobbyist ist, wenn man will, ist natürlich sehr begrenzt. Das heißt, eigentlich sind Profitlobbyisten wenige große Konzerne, und meistens schließen sie sich oder man schließt sich zusammen in großen Vereinigungen. Und aber heute ist Lobbyismus so aufgestellt, dass du es gar nicht mehr erkennst. Ja. Also das heißt, natürlich hat RWE oder ein anderes großes Unternehmen oder VW oder was auch immer eigene Lobbyisten, da erkennst du es auch, aber eigentlich ist es so, dass Konzerngelder fließen häufig in andere Gruppierungen, in Gesamtvereinigungen, die dann lobbyistisch tätig werden und dann auch sehr versteckt. Also es sind dann PR-Agenturen, es sind Kanzleien oder es sind Initiativen, die nennen sich dann Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ist so das gängigste Beispiel, die nennen sich Initiativen. Die tun so, als wenn sie einem Gemeinwohlinteresse haben, aber im Endeffekt werden sie bezahlt von Konzernen und klare Profitlobbyisten gemacht, Sachen zu machen. Und Abgeordnete wissen es häufig aber gar nicht, treffen sich dann mit denen und denken so, okay, da gibt es ein Gemeinwohlinteresse. Das ist aber kein Gemeinwohlinteresse. Das ist versteckt. Und ich habe solche Termine dann immer sofort abgesagt, wenn mir nicht gesagt worden ist, von wem man bezahlt wird.
Ah.
Weil wer bezahlt natürlich, der hat ja ein Interesse, dass seine Interessen vertreten werden, ja, ne? Den die er bezahlt. Und ich habe mich mit solchen Leuten dann nicht getroffen. Und ganz häufig wurden dann Termine abgesagt. Oder als ich gesagt habe, der Termin wird öffentlich, weil ich ein Lobbyregister führe, wurden auch ganz viele Termine abgesagt.
Es ist ja mehr oder weniger dann fast Bestechung, oder?
Naja, es ist nicht Bestechung, aber es ist, also das ist noch keine Bestechung, aber das zeigt ja, wenn solche Termine abgesagt werden, dass sie ein klares Interesse haben und eben nicht, ja, nicht am Gemeinwohl. Und das zeigt ja, dass es irgendwie auch zwielichtig ist. Es gibt aber, das muss man halt auch klar sagen, es gibt auch Unternehmen, die wollen zum Beispiel ein Lobbyregister haben, weil sie sagen, hey, wir arbeiten hier ganz sauber, wir wollen halt unsere Gespräche führen und das ist unser gutes Recht und da haben sie auch recht, aber wir haben auch nichts dagegen, dass das transparent deutlich gemacht wird. Mhm. Die gibt es auch.
Zählen da auch irgendwelche Global Player dazu? Weißt du das?
Das weiß ich nicht, aber es sind auch größere Unternehmen, die das haben. Oder es gibt zum Beispiel einen Unternehmensverband, VDMA, das sind Maschinenbauer. Die vertreten eher so mittelständische Unternehmen, die zum Beispiel auch im erneuerbaren Energienbereich tätig sind. Und die sagen zum Beispiel, ja, wir wollen so ein Lobbyregister haben, das finden wir auch in Ordnung, ne? Weil wir vertreten Konzerne und Unternehmen und dazu stehen wir auch, aber wir wollen das eben ganz sauber stattfinden lassen. Also die gibt es sicherlich auch. Das Problem ist einfach, dass die ganz großen, die häufig viel zu wenig Steuern zahlen, die unglaublich viele Vergünstigungen haben, die von Subventionen leben und, dann eben nicht so gerne direkt da genannt werden wollen. Und dass die halt den großen, großen Einfluss haben. Mhm. Und mein Verständnis von Demokratie und auch Wirtschaftsdemokratie ist eigentlich, dass je größer man ist, müsste man eigentlich eine größere Verantwortung tragen. Und umso transparenter muss man sein, umso mehr muss man es deutlich machen. Und man muss eigentlich eher die kleinen Unternehmen und mittelständischen Unternehmen, die muss man eher schützen. Und da muss man sozusagen eigentlich die Interessen fordern. Die anderen können sich eh wehren. Ja. Und die anderen haben eh schon die Macht. Also muss ich mich doch eher um die kümmern, die Macht nicht haben.
Und ja, also findest du, dass man das tatsächlich, ja gut, also hast du eigentlich gerade gesagt, dass es wichtiger ist, die Kleinen da auch zu berücksichtigen. Findest du, man soll, also wie kann man die Profitlobby quasi von der Einflussnahme auf die Politik trennen? Durch mehr Transparenz dann letztendlich, oder?
Durch Transparenz, durch Begrenzung auch. Und indem man auch deutlich macht, wer hat welche Interessen.
Mhm.
Und nochmal, wie gesagt, eigentlich sein Interesse zu vertreten, auch wenn man ein Unternehmen ist, ist ja völlig legitim.
Ja.
Aber das muss man bitte sauber und öffentlich und transparent machen. Und eben nicht durch Bestechung und eben auch nicht durch Parteispenden und so weiter. Wenn man sich mal eine Parteiveranstaltung anguckt, selbst ein Parteitag oder ein Parteiabend, der hier immer so gerne stattfindet dann bei den Fraktionen. Dann gibt es dann so eine riesige Tafel, dann stehen die ganzen Sponsoren drauf. Das zahlen also nicht die Parteien so einen Abend, sondern das zahlen die Sponsoren. Ja, und natürlich wollen die irgendwas dafür auf der anderen Seite. Und das muss aufhören. Ne? Es kann nicht der ganze Staat ökonomisiert werden. Und schon gar nicht die Parteien und schon gar nicht so Bereiche wie Bildung und Wissenschaft. Aber alles wird ökonomisiert. Und das ist unser Problem. Ich bin dafür, dass es Wettbewerb gibt. Ich bin dafür, dass die Unternehmen ihre Interessen vertreten, auch uns Politiker gegenüber. Aber es findet sozusagen kein fairer Wettbewerb statt und alles wird ökonomisiert und die Hauptmacht, das sind ganz wenige Großkonzerne, die dann international tätig sind und die sozusagen teilweise auch keine Steuern zahlen und wo man eigentlich gar keinen Output hat. Und die müssen eigentlich besondere Regeln eigentlich haben. Aber sozusagen, die haben aber fast immer nur die Ausnahmeregeln. Und dann nehmen wir die Banken, zur Not werden sie halt gerettet. Ne, zahlt das halt der Steuerzahler. Jedes kleine Wirtschaftsunternehmen würde pleite gehen. Da wäre kein Staat, da wäre nichts und dann sieht man halt, wer wirklich Lobby-Einfluss hat. Ja. Die müssten so Insolvenz einnehmen. Oder noch ein Beispiel. Atomkonzerne mussten nie ein Abfallskonzept vorweisen. War völlig egal. Und obwohl sie den giftigsten, gefährlichsten Abfall produzieren, den die Welt hat. Jetzt muss der Staat das bezahlen. Jetzt sozusagen die Hälfte vom Umwelthaushalt stecken wir da rein, irgendwann ein gesicheres Endlager zu finden. Jede Pommesbude muss ein Abfallkonzept haben, was wirklich kompliziert, teuer und bürokratisch ist. Und dieses Ungleichgewicht, das ist das, was mich total nervt. Und deswegen haben wir eigentlich keine freie Marktwirtschaft, sondern wir haben neue Neofeudalismus, wo einige herrschen und es eben keinen Wettbewerb gibt, keinen fairen Wettbewerb gibt.
Ja, das stimmt. Also jetzt, wo du es benennst, ist es absolut einleuchtend, klar. Also da sollte man auf jeden Fall was gegen machen. Was ich noch fragen wollte, du hast die Plattform Pro schon angesprochen. Was ist das überhaupt? Und Thema Aufstehen, magst du da auch noch ganz kurz was zu sagen?
Aufstehen können wir ganz kurz machen, hat sie sich für mich schon fast vor einem Jahr erledigt. Es ist schade, weil es war ein guter Ansatz in dem Sinne, weil sehr viele Menschen da zusammengekommen sind, vor allen Dingen in der sozialen Frage, aufzubegehren und deutlich zu machen, dass wir eine Sozialwende brauchen. Und da waren ganz, ganz viele Leute, die parteilos sind und teilweise sich auch zum ersten Mal politisch engagiert haben. Das finde ich ein bisschen schade, dass die jetzt sozusagen da alles so ein bisschen, naja, das ist alles zurück, es gibt es noch, aber ich bin da nicht mehr engagiert. Ich hatte mir was anders darunter vorgestellt und ich hatte gehofft, dass es einen anderen Weg gibt als Bewegung. Ähnlich wie die Klimabewegung in der sozialen Frage, auf die Straße zu gehen, das zu organisieren und möglichst so, dass die lokalen Gruppen auch selber bestimmen, wie sie das machen, unter einem natürlich organisiert und ein bisschen koordiniert, aber dass es im Prinzip eine Bewegung ist, die so ein bisschen dann auch von unten wächst. Das hat aber so nicht funktioniert, leider. Ist, finde ich, aber trotzdem schade. Plattform Pro ist ein gemeinnütziger Verein und wir fordern vor allen Dingen politische Bildung. Und setzen uns jetzt zum Beispiel sehr stark dafür ein, dass diese Bürgerinnenversammlungen, Bürgerinnenräte kommen, dass es Zukunftsforen gibt, die sich in Städten gründen, aber auch zu gucken, wie sieht denn Parteienkonzept der Zukunft aus, muss eigentlich gewährleistet sein, dass die Menschen sich wieder engagieren. Auch das Thema Lobbyismus, Transparenz, also alles, was auch in dem Gespräch wichtig war, das sind so Punkte, die jetzt die Plattform gibt. Und die Plattform will eben Plattform sein für Gruppeninitiativen, sich zu vernetzen, zu verbinden, zusammenzuarbeiten. Also zum Beispiel ist ein Anliegen in den Zukunftsforen, dass soziale und Klimagruppen zusammenarbeiten, weil die Klimafrage letztendlich auch eine soziale Frage ist. Und ich glaube, dass es da wichtig ist, irgendwie auch zusammenzuarbeiten. Und das ist so ein bisschen das, was wir fördern wollen, aber auch eben Leuten so ein bisschen eine Zukunft oder eine Möglichkeit zu geben, wenn man vielleicht nicht in der Partei ist. Aber wir sind überparteilich.
Okay, gut zu wissen. Dann kann man sich da also engagieren.
Genau.
Alles klar. Ja, dann hätte ich soweit erstmal die wichtigsten Fragen gestellt. Hast du noch was, was du dringend loswerden möchtest?
Nee, ich finde es spannend, wie diese Debatten gerade laufen. Und ich glaube, das ist genau, es müssen sich möglichst viele engagieren, wo auch immer. Ich glaube auch, dass wir die Parlamente hacken müssen, dass andere Formen von Parteien oder Leute in Parlamente kommen, die sich eben nicht diesem Fraktionszwang unterwerfen, die andere Konzepte haben, weil ich glaube, sonst werden wir diese Herausforderungen wie Klimakrise, Sozialwende und auch Demokratiekrise nicht überwinden. Ich glaube, dass wir da, dass die Menschen sich einmischen müssen. Das geht aber immer nur in Zusammenarbeit und in Teamarbeit. Aber das muss passieren. Und entweder öffnen sich die Parteien, wandeln sich kolossal oder sie werden untergehen. Und dann sehe ich große Gefahren, dass gerade auch rechte Kräfte das okkupieren. Und da muss man eben sozusagen aus dem progressiven Lager müssen eigentlich Leute zusammenkommen und dann Gegengewicht bilden.
Okay, ja. Also ein Aufruf zu mehr Engagement hier.
Ja, und zum Einmischen, so wie das jetzt bei, ich finde es super halt, wie gerade die Jüngeren das jetzt bei der Klimakrise gemacht haben, aber das brauchen wir halt auch bei der Demokratie insgesamt, weil Demonstration ist total wichtig, Öffentlichkeit schaffen ist total wichtig, aber am Ende entscheiden immer noch die Leute in den Parlamenten und da muss was passieren, ansonsten machen sie das, wie sie es die letzten 40 Jahre auch gemacht haben.
Okay. Ja, dann sollte man da was tun. Genau. Auf jeden Fall. Ja gut, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass das endlich geklappt hat. Danke, dass ich die Fragen stellen durfte und dann würde ich mich für diese Woche verabschieden und sage over and out.